Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort heute durch Lukas hören. Wir haben gehört, in deinen Armen dürfen wir sein in dem Lied. Lass uns gemeinsam dein Wort hören, in deinen Armen sein. Und öffne du unsere Herzen und segne Lukas für deine Botschaft. Amen.
Amen. Bitte. Danke. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, dass wir da sein dürfen. Ich bin der Lukas Schmidt, bin 35 Jahre jung, habe die Melissa Schmidt, meine bezaubernde Ehefrau mit dabei und meine Schwiegereltern. Ich habe euch ja schon vorangekündigt, die Bibelstelle, um die es heute gehen wird. Danke. Ich habe mir vor einiger Zeit angefangen, Gedanken zu machen über Markus 14, die Verse 66 bis 72. Das ist eine Stelle, die kennt ihr sicher alle. Manche haben es vielleicht da als Vorbereitung der Predigt noch einmal durchgelesen. Es ist die Stelle, wo der Petrus versagt. Und darum habe ich die Predigt auch so genannt. Petrus, der Versager? Fragezeichen. Ich habe die Predigt in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt ist eben der Bibeltext und das Versagen von Petrus. Und der zweite Abschnitt ist dann die Verheißung und die Identität. Ich werde das Bild kurz umreißen, wo die Geschichte spielt. Es waren ja jetzt eure Gebete und die Lieder, die wir gesungen haben, die waren schon eine sehr gute Vorbereitung. Auf jeden Fall für mich, aber ich denke für euch auch. Es spielt mitten in der Nacht, nach dem Passamahl. Jesus und seine Jünger haben im Garten Gethsemane gebetet. Sie kommen aus dem Garten außer. Judas marschiert mit einer großen Menschenmenge, die bewaffnet sind, auf Jesus zu. Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Jesus wird festgenommen und die Jünger fliehen. Jesus kommt dann vor den Sanhedrin, also vor den Hohen Rat, vor die Schriftgelehrten, die Ältesten und vom Hohepriester zum Verhör. Und dann beginnt es mit dem Vers 54. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohepriesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Dann wird Jesus verhört. Sie versuchen, Jesus durch falsche Zeugen und falsche Anschuldigungen zu belasten, um ihn zum Tode zu verurteilen. Das mit den falschen Zeugen hat nicht funktioniert, die haben sie alle immer wieder widersprochen. Aber letztlich sagt Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Und der Hohepriester zerreißt seine Kleider und sagt, der Homas, das ist Gotteslästerung, er ist des Todes schuldig. Und Jesus wird verurteilt. Kommt am nächsten Tag dann zu Pontius Pilatus, wird von ihm auch verurteilt und dann hingerichtet. Das ist so ein bisschen ein Markus-Sandwich. Ihr kennt das ja aus dem Markus-Evangelium. Markus beginnt, dann baut er einen größeren Hauptteil ein und dann geht es wieder weiter mit den Versen, die er vorher angekündigt hat. Also Petrus folgt Jesus in den Hof des Hohepriesters und wärmt sich am Feuer. Da kommt das Verhör und dann kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Text. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Und als Petrus sie sah, und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und da krähte der Hahn. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden: Dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wiederum. Und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmal zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn deine Sprache ist gleich, du bist ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem er redet. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Im Lukas-Evangelium steht sogar noch: Als der Hahn krähte, drehte sich Jesus um und schaute Petrus an. Da verstand Petrus, was geschehen war, und begann zu weinen. Wie tragisch! Wie muss es Petrus da gegangen sein? Er, den der Heilige Geist persönlich offenbart hat, dass Jesus der Messias ist. Er, der so viele Wunder mit Jesus erlebt hat. Der alles aufgegeben hat, um Jesus nachzufolgen. Der nur wenige Stunden vorher behauptet hat: Und wenn dich alle verlassen, ich werde dich nie verlassen. Selbst wenn ich mit dir sterben werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Petrus hat es auch so gemeint. Das war nicht nur so ein Floskel. Aber bis dann drauf angekommen ist, hat ihm der Mut verlassen. Der Petrus, der Jesus liebte, scheitert an einer ganz einfachen Frage. Du bist doch auch einer, der zu Jesus gehört. Wie ein Schlag ins Gesicht. So ein Scheitern hätte sich Petrus wohl nie zugetraut. Er, der immer der Erste war, immer als Erster Antwort wusste, der keinen Genierer gehabt hat, sozusagen. Ein Machertyp, einer, der nicht nur redet. Was ist da in seinem Herzen vorgegangen? Warum hat er da so Angst gehabt? Er hat sich ja extra dorthin geschlichen, weil er in der Nähe von Jesus sein wollte. Weil er wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich glaube, weil er eigentlich Jesus auch nicht alleine gelassen wollte. Vielleicht hat er gehofft, dass Jesus die Pharisäer wieder fertig macht, in einem Wortgefecht, so wie er es öfter gemacht hat. Oder dass er durch sie zwischen einfach durchgeht, so wie er es auch schon mal gemacht hat. Vielleicht hat Petrus erkannt, dass es jetzt wirklich ernst wird. Dass Jesus die Anschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht werden, dass er nicht widerspricht, dass er sie nicht verteidigt, obwohl sie alle falsch waren. Wäre es jetzt vorbei mit der guten, spannenden Zeit, die er mit Jesus die letzten 3 Jahre gehabt hat? Ist er vielleicht doch nicht der Messias? Kommt das verheißene Königreich nicht? Petrus hat scheinbar nicht verstanden, dass es jetzt erst richtig losgeht. Was Jesus alles vorangekündigt hat, was passieren muss, was wir gesungen haben. Dass er sich freiwillig ausliefert und den Tod am Kreuz auswählt, damit wir in Freiheit kommen können, damit uns vergeben wird. Jesus hat den ganzen Lauf der Geschichte verändert mit dem Ereignis. Aber Petrus hat es nicht gesehen. Aber selbst wenn Jesus, der ja nicht nur sein Rabbi war, sondern auch, da war ja eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Für Petrus war das ganz neu, dass Jesus sich so ausliefert, dass er geschlagen wird, dass er angespuckt wird und nichts tut. Er hat nicht gewusst, wie er damit umgehen soll. Und obwohl er selber so viel Wunder erlebt hat, so viele Heilungen, so viele Gespräche und Beziehungen mit Jesus erlebt hat, traut er sich nicht, zu Jesus zu stehen, einfach zu sagen: Ich kenne den. Das ist der Messias. Das ist der Mann, den ich mein Leben anvertraue. Sondern er sagt einfach: Keine Ahnung, wer der Mensch ist, lasst es mich in Ruhe. Und ich glaube, einige von uns können sich an der Stelle mit Petrus identifizieren. Also, ich kann das gut, leider. Wie oft haben wir uns schon aus der Affäre gewunden, wenn es irgendwie darum gegangen ist, für Jesus einzustehen, was anzusprechen oder manchmal nichts zu sagen. In der Schule, am Arbeitsplatz, in Vereinen, in unserer Nachbarschaft, einfach dort, wo wir mit nichtgläubigen Menschen zu tun haben, in der ganzen normalen Welt halt. Dass wir nicht nur irgendwie moralisch und religiös rüberkommen, sondern als lebendige Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen. Wenn es um Politik geht, um Abtreibung, um Rassismus, Perversion, Missbrauch, Betrug, Kaltherzigkeit und Gleichgültigkeit. Wenn andere spotten und lästern, schimpfen und gehässige, schiere Sachen sagen über andere Menschen. Dass wir nicht mitmachen, dass wir einen Unterschied machen. Wir sind da auf der Erde, damit wir Gottes Reich mitbauen. Damit wir Gottes Wesenszüge den Menschen gegenüber sichtbar machen. Dass sein Charakter durch uns ja, für die Menschen sichtbar wird. Dass wir vorleben können, was in der Bibel steht und was Jesus uns vorgelebt hat. Dass wir in Liebe, Güte, Sanftmut und Demut, aber auch in Heiligkeit und mit Zorn über Ungerechtigkeit und mit aktivem Handeln Gottes Reich bauen. Unser Herz mechert es eigentlich. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, drängt uns dazu. Wir spüren das oft, wenn wir was sagen sollten oder wenn wir wo nicht mitmachen sollten. Aber gleichzeitig ist die Angst da vor den Menschen, vor den Reaktionen der anderen und die siegt immer wieder. Sie lebt uns manchmal sogar. Gerade als junge Gläubige, aber auch als routinierte, ernsthafte Christen. Haben wir mehr Furcht vor den Menschen als vor Gott? Wir gehen ja nicht zur Kirche, wie wir heute auch schon gehört haben, weil es eine nette Tradition ist, sondern weil wir im Glauben wachsen wollen, weil wir zueinander hinwachsen, weil wir zu Gott hinwachsen wollen, weil wir Jesus anbeten wollen, weil wir eine echte Begegnung mit unserem Herrn suchen, weil wir das erleben wollen. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht von anderen Menschen abgelehnt werden. Aber Jesus hat schon vorher gesagt, schon lang vorher, wenn sie mich abgelehnt haben, dann werden sie auch euch ablehnen. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn das so ist. Und der Feind schleicht den ganzen Tag herum wie ein brüllender Löwe und schaut nur, wo er zerstören kann, wo er uns manipulieren kann, wo er uns davon abhalten kann, Gottes Reich zu bauen. Dabei erleben wir ja nicht einmal wirklich Verfolgung. Wenn wir abgelehnt werden, dann ist es vielleicht eher, dass man ein bisschen belächelt wird oder dass man nicht ganz ernst genommen wird. Aber es ist nicht so, dass wir wegen unserem Glauben aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Dass wir verfolgt werden, getötet werden. Vielleicht noch nicht. Wir können unseren Glauben frei ausleben. Wir können auf das Gebäude draufschreiben, Jesus lebt. Und das ist okay. Und das ist gut. Aber wer weiß, was noch kommen wird. Aber viel wichtiger ist es, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Und das sind sie. Weil unser gnädiger Gott uns nicht verwirft. Wenn wir versorgen, bleibt er trotzdem treu. Um seines Namens willen. Das hat er uns versprochen. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er steht zu seinem Wort. Er will uns in die Freiheit führen. Er will uns von Menschenfurcht befreien. Er will, je mehr wir auf ihn schauen und nicht auf unser eigenes Unvermögen, umso mehr können wir Zeugnis sein für unseren Gott, für seine Herrlichkeit. Wenn wir uns auf unser Versagen, auf unsere Sündhaftigkeit und so weiter konzentrieren, dann drehen wir uns wieder im Kreis um uns selbst. Dann sind wir auf uns konzentriert. Aber wenn wir unseren Fokus auf die Ewigkeit legen, auf die Herrlichkeit unseres Vaters und auf unseren König Jesus, dann lasst uns das in unsere Bestimmung hineinwachsen. Dann werden wir zu dem, wer wir wirklich sind, so wie Gott uns geschaffen hat. Amen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Der Teil, der Hoffnung macht. Zur Verheißung und zur Identität. Der Bibeltext endet zwar mit dem Vers 72, Petrus weinte, aber die Geschichte mit dem Petrus endet nicht dort. Und die Geschichte hat er nicht dort angefangen, sondern schon viel früher. Lang vorher schon hat Jesus zu Petrus gesagt, im Matthäus 4, Vers 19, folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und später dann, Kapitel 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Ist das nicht voll super? Was für Bestätigung für den Petrus. Jesus hat Petrus im Vorhinein schon angekündigt, dass Petrus ihn verraten wird. Obwohl Petrus sagt, ich werde dich nie verlassen, war das für Jesus ein Problem? War plötzlich alles anders, als Petrus gesagt hat, ich kenne den nicht? Nein. Jesus kennt Petrus. Er kennt sein Herz. Er weiß, wer er ist. Er hat schon vorher gewusst. Er hat auch gewusst, dass der Judas ihm verraten wird und hat ihn trotzdem zu seinen Jüngern genommen. Jesus kennt das Herz von Petrus, er kennt seine Schwachheit, aber er kennt auch das enorme Potenzial und er kennt das Herz von Petrus. Kennt Jesus uns? Natürlich. Er hat uns geschaffen. Er hat sein Leben für uns gegeben, als wir nur Sünder waren, nicht für uns Heilige. Petrus ist wieder fischen gegangen, nachdem Jesus gestorben war. Er hat seinen Auftrag nicht ernst genommen. Er hat wahrscheinlich gar nicht mehr daran gedacht, dass er da irgendwas bewirken kann in der Welt. Er hat sich nicht fähig gefühlt, er hat sich als Versager gefühlt, unwürdig. Wie kann er, wenn er doch Jesus liebt, sowas tun? Aber Jesus fängt ihm auf, er begegnet ihm als Auferstandener. Er holt Petrus dort ab, wo er steht. Er sieht Petrus immer noch gleich. Es hat sich nichts geändert. Immer noch als den Fels, als den er ihn geschaffen hat. Jesus baut auf Petrus seine Gemeinde auf. Er begegnet ihm als Auferstandener und er erinnert ihn liebevoll an seinen Auftrag. Dreimal fragt Jesus Petrus: Liebst du mich, Petrus? Und er fragt nicht, weil Jesus nicht gewusst hat, ob Petrus ihn liebt, sondern er fragt ihn dreimal, damit es ihm Petrus selbst wieder bewusst wird. Er wird sich gedacht haben, wie kann ich jemanden lieben und ihn dann so verraten, so verleugnen. Nach der Enttäuschung hat er glaubt, wahrscheinlich für Jesus unbrauchbar zu sein. Darum fragt Jesus so oft, bis es wirklich ins Herz hineinrutscht. Und dann gibt er ihm den Auftrag, weide meine Schafe. Und Petrus wächst da ein. Er wird vom Heiligen Geist erfüllt, so wie die anderen Jünger auch. Und er verkündet mit Freimut das Evangelium. Er baut Gemeinde. Gott lässt viele Wunder durch Petrus geschehen, außergewöhnliche Wunder. Menschen werden geheilt, alleine durch den Schatten, der von Petrus auf sie fällt. Und später wird Petrus sogar wegen seines Glaubens an Jesus hingerichtet und gibt sein Leben für Jesus. Er bleibt treu bis an sein Lebensende. Was für eine Veränderung. So viel Gutes ist durch Petrus geschehen, hat Gott wirken können. Auch am eigenen Herzen von Petrus. Jesus wusste, dass Petrus ihn verraten würde und hat aber schon lange vorher mit ihm begonnen, ihn zum Gründer der Gemeinde zu formen. In den 3 Jahren seines Wirkens und in der Zeit nach der Auferstehung. Und Petrus ist tatsächlich zu dem Fels geworden, zu dem er immer schon bestimmt war, so wie Gott ihn immer gesehen hat. Petrus hat an einer wichtigen Stelle in seinem Leben versagt. Und ganz sicher später auch immer wieder. Gehe ich mal davon aus. Aber macht er das zu einem Versager? Nein. Natürlich nicht. Seine Identität hängt nicht von seinen Handlungen und Entscheidungen ab. Obwohl unsere Handlungen und Entscheidungen, meistens vorher Entscheidungen, dann Handlungen, obwohl die natürlich Auswirkungen haben. Auf uns, auf unser Leben, auf das Leben unserer Mitmenschen. Wir müssen Konsequenzen tragen dafür. Aber unsere Identität, die kommt von Gott. Von dem Gott, der Himmel und Erde und jeden Einzelnen erschaffen hat. Unsere Identität ist das Kind Gottes zu sein. Und es ist das einzige und zugleich aber auch das höchste Recht, das wir haben als Menschen. Und das hat uns Jesus verliehen. Alle, die an ihm glauben, haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und es ist ganz gleich, wie die Umstände rundherum sind. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns sieht, der uns liebt, der uns annimmt und uns Sicherheit gibt. Weil er sich dazu entschieden hat, uns als Kinder anzunehmen, indem wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben. Lassen wir uns verändern von Gott, indem wir ihn in den Mittelpunkt stellen, indem wir uns auf seine Ewigkeit ausrichten, indem wir seinen Verheißungen glauben. Gott ist so viel größer als unsere Möglichkeiten, so viel größer als unser menschlicher Verstand. Die Bibel ist voller Verheißungen für uns Gläubige, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Aber vielleicht hast du sogar ganz persönliche Zusprüche gekriegt, Bibelverse gezogen oder von irgendjemandem eine Prophetie über dein Leben erhalten. Dann halt dich fest an dem. Ich glaube, wir sollen uns wirklich ausstrecken nach dem, was Gott uns zuspricht. Und uns nicht von unserem Versagen, von unserem Sündigen abhalten lassen. Wir selber können überhaupt nichts tun zu unserer Rettung. Wir leben jeden Tag aus Gnade. Ob wir jetzt ein besonders heiliges Leben haben, ob wir uns gut fühlen dabei, weil wir glauben, wir machen alles richtig, oder ob uns unser Scheitern bewusst ist. Das Einzige, das wir verdient haben, ist die Hölle. Aber durch Gottes Gnade haben wir vollen Zugang, weil Jesus sein Leben gegeben hat für uns, haben wir vollen Zugang zur ganzen Fülle. Und wir dürfen lernen, uns gegenseitig und uns selbst durch die Brille Gottes zu sehen. Wenn wir uns so sehen könnten, wie Gott uns sieht, unser Gegenüber, wie wird es unsere Gemeinschaft verändern, beeinflussen? Dann wären wir schon fast im Himmel wahrscheinlich. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Die Reife eines Christen zeigt sich nicht, indem er nicht mehr sündigt, sondern wie schnell er nach dem Scheitern wieder zu Gott kommt. Natürlich nicht bewusste, willentliche Sünde, und die Sünde darf man nicht klar rennen und verharmlosen. Die Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Aber Jesus hat über die Sünde gesiegt. Amen. Und ganz egal, wo wir heute stehen, ob wir uns Gott ganz nahe fühlen und voller Tatendrang sind, oder schwach und verunsichert. Wir können zu Gott kommen. Wir können ihm unsere Sorgen geben, unsere Ängste, unser Ego und auch unseren Stolz. Und uns von ihm neu erfüllen lassen. Und er wird es wohl machen. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen, zu seinem Thron und uns ausstrecken nach ihm. Geben wir Gott das, was wir haben. Unsere 2 Fische und die 5 Brote. Und lassen ihm seinen Teil dazugeben. Und da können wir staunen, was daraus wird. Jesus hat mit unserem Unvermögen kein Problem. Denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist schön. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Vater, wir kommen zu dir. Herr, wir kommen zu dir vor deinem Thron, von dem wir gesungen haben. Herr, und ich bitte dich, wir bitten dich um Vergebung, da wo wir an dir gesündigt haben, Herr, wo wir nicht zu dir gestanden sind, wo wir unseren Auftrag als Christen nicht ernst genommen haben. Ich danke dir, Herr, dass du uns schon vergeben hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns neu fühlst mit deinem Geist, Herr. Wir wollen in deine Gegenwart kommen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt da bist unter uns, das hast du uns versprochen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns neu erfüllst, dass du uns hinziehst zu dir, dass du uns zurüstest zu dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Und dass du uns das wieder bewusst machst, Herr, warum wir auf der Welt sind. Dass du uns mutig machst, Herr, freimütig, furchtlos, Herr, dein Reich zu bauen, für dich einzustehen, dass wir als geliebte Kinder Gottes herumwandeln und dass die Menschen an uns erkennen dürfen, Herr, wie herrlich du bist, wie heilig du bist, wie gnädig du bist und wie großartig du bist, Herr. Wir wollen auch Menschenfischer werden, Herr, und das hinzugefügt wird zu deiner Gemeinde jeden Tag und dass unser Leben auf der Welt einen Unterschied macht. Ich danke dir, Herr, dass das für dich kein Problem ist, wenn wir wieder scheitern, wenn wir versagen. Aber Herr, zeig uns, wie du uns siehst und lass uns wandeln in dem neuen Menschen, den wir schon sind, Herr. Durch die Taufe, dadurch, dass wir unser Leben dir geben, Herr, der alte Mensch ist gestorben und der neue Mensch ist auferstanden. Und in dem Menschen wollen wir leben, Herr. Ich bitte dich, dass du uns dorthin führst und uns zum sichtbaren Zeugnis machst, Herr, für dich, damit dein Name an Herrn Jesus Christus verherrlicht wird. Amen.